herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Frau Professor Heidi Höppner zum Thema interprofessionelle Gesundheitsversorgung und Systemgestaltung. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klinisch Relevant aus der Ergotherapie. Ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir, und zwar Professor Dr. Heidi Höppner. Sie ist Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Und was sie dort alles treibt und wie bunt ihr Tätigkeitsfeld da ist, werden wir gleich noch von ihr selber hören. Deswegen stelle ich jetzt gar nicht so viel vor, weil ich glaube, es wirkt am besten und ist beeindruckender, wenn sie das einfach selber erzählt. Hallo Heidi.
Ja, hallo Jessica. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Wir machen das so wie immer. Du darfst mir mal eine Zahl zwischen 1 und 6 nennen zu Beginn. Und ich erzähle oder frage dann eine Frage oder du musst eine Aussage vervollständigen, so ein bisschen zur Vorstellung deiner Person.
Alles klar, dann nehme ich mal die 4.
Die 4 ist, wenn du deinen jetzigen Beruf nicht hättest, wärst du?
Dann hätte ich, glaube ich, einen Wollladen.
Cool.
Ja. Genau. Das wäre eine Option, und das andere wäre, ich wäre gern Journalistin geworden jetzt im Laufe der Zeit.
Ja, passt. Eine zweite Zahl zwischen 1 und 6.
Eine 2.
Ich bin im Flow, wenn?
Wenn ich häkele.
Ja, da schließt sich der Kreis zur Wolle.
Und also genau, entschuldige, wenn ich da mich nicht auf eine Antwort sozusagen fokussieren kann. Und wenn ich mit guten Leuten im Team zusammenarbeite und wir gemeinsam besser werden, dann bin ich auch im Flow.
Super. Und eine dritte Zahl.
Einmal die 6.
Dann die 6. Der beste Rat, den du je bekommen hast, ist?
Der beste Rat, sei großzügig. Ja, sei großzügig mit dir und anderen.
Okay, ja, das ist ein schöner Rat.
Schöne Frage.
Okay, jetzt haben alle schon ein bisschen was über dich erfahren. Natürlich soll das noch ein Mehr werden. Ja, du hast eine beeindruckende Karriere hinter dir. Kannst du uns, also mir und den Zuhörenden, so ein bisschen einen Überblick über deinen Werdegang und deine wichtigsten beruflichen Stationen geben?
Gut, da ich also wirklich schon so auf der Zielgerade bin mit meiner beruflichen Karriere, jedenfalls an einer Hochschule, würde ich einfach gar nicht von vorne anfangen, sondern von hinten, was ich jetzt mache. Also ich starte mal damit, dass ich seit 2 Jahren in einem Studiengang bin, interprofessionelle Gesundheitsversorgung online, kurz IGO, an einer öffentlichen Fachhochschule in Berlin, die Alice Salomon Hochschule. Da bin ich jetzt auch Studiengangleitung und habe eine Professur für interprofessionelle Gesundheitsversorgung und Systemgestaltung. Das hört sich erstmal sehr groß an. Trifft es aber, dass eben auf der einen Seite mehr Zusammenarbeit im Gesundheitswesen passieren soll und dass wir dazu auch Stellschrauben stellen müssen, also sprich Gesundheitssystem verändern müssen. Interprofessionelle Gesundheitsversorgung und Systemgestaltung. Das ist meine Professur oder wie man sagt, die Denomination seit 2 Jahren. Aber die meisten kennen mich in diesem Feld der Therapeutinnen und Therapeuten als Professorin für Physiotherapie an der Fachhochschule Kiel. Da habe ich begonnen 2002 und bin dann 10 Jahre später gewechselt an die Alice-Salomon-Hochschule nach Berlin. Das habe ich lange gemacht und bin sozusagen eine Professorin der ersten Stunde dieser Akademisierung in Deutschland. Und habe das auch eigentlich immer schon nicht nur für die Physiotherapie gedacht, sondern als Vorstand des Hochschulverbundes Gesundheitsfachberufe haben wir eben auch Weichen gestellt für eine Strukturbildung für die Akademisierung. Also man kennt mich da auch umtriebig, weil ich die Chance hatte, in diesen Jahren auch in Gremien und Expertengruppen mitzuarbeiten. Also auch beispielsweise an diesen Papieren vom Wissenschaftsrat. Ja. Da habe ich sehr, sehr viel, ja, ehrenamtlich auch gearbeitet, um nicht nur vor Ort in Kiel und in Berlin gute Studiengänge aufzubauen, sondern auch entsprechend ein Feld zu bereiten, dass diese Akademisierung beispielsweise nicht bei einer Bachelorisierung bleiben kann, sondern was ist damit gemeint, eben tatsächlich auch eine Disziplinentwicklung. Also das hat mich sehr geprägt auch und natürlich auch sehr verbunden mit Organisationen und Institutionen, die nicht nur im Bereich der Therapie sind. Aber wie bin ich da hingekommen als Professorin für Physiotherapie in Kiel? Ich musste natürlich promovieren und habe nicht in einem Therapiethema, sondern im Bereich der Pflege promoviert zu Gesundheitsförderung von Krankenschwestern und betrieblicher Gesundheitsförderung im Krankenhaus. Das ist
wow, jetzt spannend.
Ja, also damals war die Salutogenese ein großes Thema und damals war auch die Frauengesundheitsforschung ein großes Thema in meinem Studium. Und dann habe ich gedacht, wir haben viel Wissen über die Arbeitsbedingungen von, damals hieß es noch, Krankenschwestern. Und warum passiert da eigentlich nichts? Und warum sind Krankenschwestern beispielsweise auch weiterhin im Beruf? Sind die besonders robust oder was sind die Faktoren, die auch Menschen, die motiviert pflegen, professionell pflegen, im Beruf hält? Ich glaube, ein Thema, was immer wichtiger wird, um zu verstehen, was wir da eigentlich, wie wir da eigentlich Personal auch sicherstellen.
Absolut.
Ich bin über ein sozialwissenschaftliches Studium und über ein gesundheitswissenschaftliches Studium quasi dann in die Wissenschaft gekommen. Also ich habe Soziologie studiert und ich habe Public Health studiert und das auch im fortgeschrittenen Alter. Ich war 30, als ich anfing zu studieren, weil ich vorher lange und gerne Krankengymnastin war. Krankengymnastin, Physiotherapeutin, auch insbesondere für Kinder. Und habe von der Neonatologie bis zu einer Stiftung, wo schwerstbehinderte Kinder dann auch wohnten, alles mitgenommen. Und das war damals in dem Bereich von Hamburg und Umgebung und auch für kurze Zeit in Nicaragua. Das heißt, ich war eine sehr ehrgeizige, engagierte Krankengymnastin mit allen Dekorierungen, die man sich da in den im ausklingenden 20. Jahrhundert vorstellen konnte. Bobert, Woiter, Castillo Morales, sensorische Integration, Psychomotorik und so weiter. Und das hat mich dann im Laufe meiner 20er Jahre an den Punkt gebracht, dass ich dachte, du kannst jetzt hier noch mehr nachlegen in Sachen Weiterbildung. Die Stellung im System gefällt dir nicht. Das heißt, ich war immer ein sehr politischer Mensch und habe mich gefragt, warum eigentlich das Gesundheitswesen diese Berufe so wenig nachfragt, so wenig abfragt mit ihren Kompetenzen. Und das ist ja auch etwas, was dann so eine Triebfeder geworden ist für mich. Ich bin der Meinung, wir machen es nicht zum Selbstzweck, diese Professionalisierung durch Akademisierung, sondern um diesem, also standzuhalten, was den Wandel von uns auch anbetrifft. Also was, wir müssen uns verändern, das Gesundheitssystem verändert sich und alle Berufe haben sich darauf einzustellen, dass wir in einer anderen Zeit gelandet sind. Digitalisierung ist nur eins, aber die Behandlung oder die Therapie von komplexen Anforderungen durch die Menschen, die sich uns anvertrauen,
absolut,
ist das andere. Aber dazu kommen wir gleich. Also ich habe immer gemeint, da ist ein größeres Potenzial drin und wenn sich die Welt nicht verändert, dann musst du dich vielleicht verändern. Und so bin ich zu einem späten Studium gekommen, auch damals über einen dritten Bildungsweg sozusagen, also über eine Aufnahmeprüfung an der Hochschule. Auch das ist populärer geworden, dass das geht und dass eben eine berufliche Kompetenz auch eine Form von Gleichwertigkeit hat in einem durchlässigen Bildungssystem. Ja, im ersten Beruf bin ich Arzthelferin oder wie es jetzt heißt, medizinisch Fachangestellte und hatte niemals vor, A, Lehrerin zu werden und B, an die Hochschule zu gehen, weil ich eben sehr, sehr gerne Krankengymnastin war und bin. Und trotzdem hat mich das dann einfach so gefordert, dass ich dachte, okay, dann bin ich an einer anderen Stelle wahrscheinlich jetzt wichtiger.
Challenge accepted in dem Moment.
Genau.
Wow. Ja, mit beeindruckend habe ich, glaube ich, einfach nicht zu viel versprochen. Also es ist echt ein wahnsinnig inspirierender Werdegang, der ganz viel Mut macht, hoffentlich einigen Zuhörenden auch. Und da einfach immer wieder zu überlegen, was brauche ich, was kann mein Beitrag sein? Und dann ja einfach die Energie und daraus ziehen und auch dahin investieren. Mega gut.
Mhm.
Genau, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, was gerade, also dass wir einfach uns mit der Gesellschaft und mit dem gesellschaftlichen Wandel verändern müssen und dass sich halt auch dadurch unsere Berufe oder die therapeutischen Berufe auch verändern. Und was denkst du, was sind aus heutiger Sicht die größten Herausforderungen und Chancen, gerade in der interprofessionellen Zusammenarbeit von TherapeutInnen?
Also Herausforderungen, würde ich erst einmal sagen, ist genau diesem Bedarf, komplexe Versorgungssituationen gemeinsam zu unterstützen und zu leisten. Ich glaube, das ist erkannt, wenn man jetzt einfach mal überall Expertisen zur Zukunft des Gesundheitswesens sich anschaut, dann kommt man an den Stichworten wie Kooperation, Interprofessionalität, Interdisziplinarität, integrierte Versorgung und so weiter überhaupt nicht mehr vorbei.
Ja.
Also das ist erkannt, dass kein Beruf es alleine regeln kann. Vielleicht eine sehr, sehr spezielle Aufgabe, aber das Gros an Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich oder vielleicht auch schon in Verbindung mit Schule oder kommunaler Arbeit und so weiter, das passiert interprofessionell. Also man unterscheidet da auch in dem Moment, wo ich die Zusammenarbeit meine, also dass bestimmte Berufsgruppen zusammenarbeiten, spricht man eher von Interprofessionalität. Dort, wo unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen, spricht man eher von Interdisziplinarität. Mhm. Und dann gibt es noch Transdisziplinarität und Multidisziplinarität und. Aber dazu jetzt nicht an dieser Stelle. Also wir müssen es zusammen schaffen und zwar auch in Verbindung mit denen, um die es geht. Und diese Bedürfnisse und die Bedarfe, also die Bedürfnisse der Klienten und Klientinnen und die Bedarfe, also an Versorgung, die müssen wir gemeinsam aushandeln. Und das sind im ersten Moment auch eben ganz, ganz starke Anforderungen an unsere Kommunikation, dass wir uns überhaupt verständlich machen können gegenüber den anderen Berufen, dass wir eine Rollenklarheit haben. Und dass wir im günstigsten Fall es auch dürfen. Also ich sage da immer von der Kompetenz, es zu können, zur Kompetenz, es auch zu dürfen. Und das ist nämlich schon die größte Herausforderung an mehr Kooperation im System. Wir sind durch das Sozialgesetzbuch und so weiter sehr, sehr stark auf ein Profil zurückgeworfen, was uns als Heil- und Hilfsberufe einordnet in diesem System. Und wir haben, auch das ist jetzt nicht nur aus meinem Munde, sondern das ist auch Stand der Forschung. Wir haben ein sehr arztzentriertes Gesundheitssystem, Gatekeeper. Es läuft sehr, sehr viel noch über Ärzte. Wir haben eine starke Hierarchie nach wie vor im Gesundheitssystem in Deutschland. Und da sind uns andere Länder auch voraus, die auch fragen, warum macht ihr das eigentlich oder warum müssen das die Ärzte alles alleine machen? Aber das sind auch so Schlagworte, Kooperation, Substitution, Delegation. Also sprich, kommen wir raus und trauen den anderen Berufen auch mehr zu. Das ist die Baustelle im Moment gerade, dass man die Handlungskompetenz von anderen Berufen auch neben den Ärzten nutzt, dass die nicht alles alleine machen müssen. Ja. Und da gibt es ja jetzt auch gerade im Bereich der Pflege und bei den Hebammen und so weiter, gibt es auch Aufweichungen. Bei uns die Blanko-Verordnung. Direktzugang wird in der Physiotherapie ja seit Jahren schon sehr, sehr stark diskutiert, weil es auch in anderen Ländern schon eingeführt ist. Also um das kurz zu fassen, wir müssen zusammenarbeiten und da noch eine ganze Menge lernen über Kommunikation und auch über Konflikte und wie wir damit umgehen. Vielleicht sind es auch nur Meinungsverschiedenheiten und gar nicht Konflikte. Aber da müssen wir ran. Und zwar auch in Bildungsprozessen, sowohl in der Ausbildung als auch in der Weiterbildung.
Ja.
Und wir müssen auch die Stellschrauben der Systemgestaltung, also dass wir es auch, dass wir auch kooperieren dürfen, dass wir auch neue Aufgaben machen dürfen, dass wir auch bezahlt werden für Kooperation. Da muss es vor allen Dingen Fortschritte geben, um Kooperation mehr ins System zu bekommen.
Ja. Also ich bin ja Teil einer Praxisgemeinschaft, eines Therapiezentrums mit der Ergotherapie und wir sind eben Physiologe und Ergo in einem Haus, unter einem Dach sozusagen und haben natürlich auch sowohl in der Pädiatrie als auch in der Geriatrie, Neurologie, also eigentlich in allen Fachbereichen immer wieder, ja ich sag doch täglich ist es tatsächlich, ja KlientInnen, die von mehr als einem Fachbereich versorgt werden, also auch in der Handtherapie, die kommen dann zur Lymphe in der Physio, die kommen dann bei uns in der Ergo, um dann, was weiß ich, an ihren Alltagsanliegen zu arbeiten, wieder Schlüssel ins Schloss kriegen und so weiter. Und wir machen das dann tatsächlich so, dass wir in Absprache mit den KlientInnen und mit den KlientInnen zusammen natürlich vor Ort dann Termine machen und jedes Mal wie so eine Art runder Tisch, sobald jeder Fachbereich für sich die Ziele erhoben hat, die Therapieziele erhoben hat, dass wir dann gemeinsam absprechen, okay, in welcher Reihenfolge ist es jetzt klug, welche Interventionen zu planen, damit wir da wirklich ganz nah und ganz eng und verzahnt arbeiten können, eben immer, um zu gucken, möglichst kurzer, erfolgreicher Therapieprozess, dass die Menschen einfach ganz schnell wieder in ihre Zufriedenheit kommen und in ihr alltägliches Tun.
Genau, das ist sicherlich wirklich unterstreichenswert, aber bei weitem nicht der Standard, denn ein Problem ist eben, dass sich insbesondere im ambulanten Bereich, also da, wo dann nicht unter alles unter einem Dach ist,
super schwer.
Dass es so Einzelunternehmer sind letztendlich und das ist eine ganz, ganz große Problematik, denn ich glaube, jeder wünscht sich auch diesen Austausch mehr und weniger, so, aber wie kommen wir da ins Tun? Wie kriegen wir Kooperationskorridore in die ambulante Versorgung? Das ist im Moment so die Herausforderung.
Ja, das sehe ich total. Also wir sind jetzt natürlich auch in einer Stadt, ne, nicht irgendwo auf dem Land und so, wo es einfach ja auch ist, dass man die nächste therapeutische Versorgung irgendwie 20 Kilometer weiter hat und man ist nur auf Telefontermine erstmal angewiesen und der eine ruft den anderen an und zurück und geht wieder nicht ans Telefon. Also so kompliziert, wie das dann ja auch immer sein kann.
Total. Genau. Und da ist uns aber ja durch die Digitalisierung jetzt und durch diese, das, was wir jetzt auch gerade nutzen, da haben wir ja eigentlich jetzt so einen Vorteil, dass wir uns nicht in Präsenz aufeinander zubewegen müssen, sondern wirklich für eine Viertelstunde zusammenschalten könnten. Aber das System ist sehr unter Stress, also alle haben die Pläne voll. Und wer tritt eben ein für mehr Kooperation im System? Also wer ist da auch der Treiber? Was ist die treibende Kraft? Und da muss man, glaube ich, schon auch an diese Strukturen ran und an die Gesetzgebung ran, dass das überhaupt ermöglicht wird. Also nicht nur, dass es ermöglicht wird, sondern dass es Pflicht wird. Denn Patientinnen und Patienten haben eigentlich ein Recht darauf, sich auf die Abstimmung der Profis zu verlassen. Und jetzt passiert es irgendwie nice to have. Also wenn man sich mag, so dann ist da auf kurzem Wege auch was möglich an Absprachen. Aber wenn man sich nicht so mag, dann muss man auch nicht. Und das ist für die Versorgung nicht förderlich. Zum einen sind es eben dann ineffektive Therapieszenarien sozusagen, die wir erleben. Also alles wird doppelt gemacht oder keiner weiß vom anderen oder wir geben uns die Klinke in die Hand. Aber es ist eben nicht koordiniert, nicht abgestimmt und darauf sollten Patienten und Patientinnen sich eigentlich verlassen können und nicht ausschließlich ihre Familie damit einbeziehen. Denn ich erlebe das jetzt im Moment, ich bin seit ein paar Jahren sozusagen sorgende Angehörige einer jetzt 94-jährigen Mutter und wenn die nicht vier Kinder hätte, ich weiß gar nicht, wie wir das irgendwie alles unter einen Hut bekämen, das ist echt ein Job. Dafür zu sorgen, dass Termine gemacht werden, dass Termine überhaupt erhalten werden, dass die abgesagt werden, dass das Taxi bestellt wird und so weiter. Also da brauchst du wirklich dann ein starkes Netzwerk, wenn du betroffen bist. Und das ist schwierig, wenn das auf die zurückfällt, die eigentlich das schwächste Glied in der Kette sind, nämlich die, um die es geht, die da Leistung aus dem System abfordern. Ja.
Ja. Das heißt, mit dieser Anpassung oder mit diesem Strukturwandel, den wir hoffentlich auch irgendwann erreichen werden, ist es ja maßgeblich wichtig, dass natürlich auch wir als Therapeutinnen bestimmte Kompetenzen mitbringen. Und die können natürlich irgendwie im Rahmen der Ausbildung oder des Studiums erworben werden. Ja, wie macht ihr das bei euch im Studium? Welche Kompetenzen vermittelt ihr? Was sind Fähigkeiten, die ihr den Studierenden mitgebt?
Ja, ich nutze einfach jetzt mal auch die Chance, diesen Studiengang vorzustellen. Wie gesagt, er ist an einer öffentlichen Hochschule und es geht auch um Bildungsgerechtigkeit, wenn wir das jetzt tun, wenn wir den bewerben, nämlich dass jeder im Prinzip die Chance hätte, hier auch einen Studienplatz zu bekommen, ob er in Flensburg sitzt oder in Garmisch-Partenkirchen oder in Frankfurt oder in Aachen. Es ist ein vorwiegend online gestützter Studiengang für Berufe aus dem Gesundheitswesen. Und dadurch, dass ein Bachelor angestrebt wird, sind das eben im Moment die nicht akademischen Berufe: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Hebammen, Rettungssanitäter, aber auch ganz, ganz viele Menschen aus der Pflege. Also wir haben ja noch nicht die Generalistik sozusagen im Feld, sondern es sind dann Menschen auch aus der Altenpflege oder auch aus der Kinderkrankenpflege und so weiter. Aber das wird sich verändern. Ganz, ganz spannend. Und diese Studierenden haben sich entschieden, sie wollen nicht Hebammenwissenschaften studieren als Bachelor, sondern die haben genau dieses Format des Kompetenzerwerbs bezogen auf Zusammenarbeit gewählt. Wir starten einmal im Jahr, immer zum 1.10. Das heißt, wäre jetzt eine gute Zeit, sich zu melden. Und worum geht es? Dass du hattest gefragt, welche Kompetenzen braucht es? Zum
Genauso.
einen natürlich diese ganzen interprofessionellen kommunikativen Kompetenzen. Also wir haben so vier Stränge. Da baut es dann im Rahmen dieser 6 Semester aufeinander auf, Kommunikation, aber natürlich dann auch ganz zum Schluss beispielsweise, das ist mein Modul, Kommunikation und Selbstsorge ist beispielsweise auch ein ganz großes Thema.
Ja,
Zweiter
also.
Strang ist Management, interprofessionelle Versorgung. Dritter Strang ist System, Gesundheit und Akteurin. Und vierter Strang ist natürlich die wissenschaftliche Kompetenz. Kurz gefasst heißt es eben, handlungswirksamer zu werden in dem System. Dazu muss man es erst einmal verstehen. Dazu muss man seine Rolle erst einmal beleuchten und auch das, was uns ausmacht in den einzelnen Berufen, auch kommunizieren zu können. Und dann geht es über sehr innovative Formate auch in die ganz konkrete Bearbeitung von Fällen. Und da wird dann eben deutlich, wie wichtig alle Beiträge aus den unterschiedlichen Berufen letztendlich sind. Ja, und die große Herausforderung ist eben auch Studien lesen zu können, Studien finden zu können, lesen zu können, wiederzugeben und nachher die eigenen kleinen wissenschaftlichen Projekte zu machen, bis hin zur Bachelorarbeit, die nicht so klein ist, weil was ich so spannend finde, ich bin ja nun weit über 20 Jahre Hochschullehrerin. Was ich an diesem Studiengang und diesen Bachelorarbeiten so spannend finde, ist, die haben eine Feldtiefe, die haben eine Durchdringung des Feldes, die kann man als externe Forscherin gar nicht haben. Also die Problemlagen sozusagen zu verstehen, weil man da drin arbeitet.
Ja.
Die Herausforderung ist natürlich dann auf ein anderes Abstraktionsniveau zu kommen, um mit diesen wirklich sehr, sehr starken empirischen Befunden dann auch arbeiten zu können. Aber ich sage mal so ein Beispiel, was ich von einer Studentin gelernt habe: ambulantes Trachealkanülenmanagement. Also als ein Prototyp für interprofessionelle Zusammenarbeit. Da versteht man irgendwie, da muss die Pflegerin und die Medizin und die Logopädie. Und was das bedeutet, wie eigentlich sich das verschoben hat vom stationären Sektor in den ambulanten Sektor, dass Menschen mit einer Trachealkanüle ambulant versorgt werden müssen, das habe ich durch diese Studentin und durch diese Absolventin gelernt. Also das ist so toll, dass eben so eine Bottom-up-Zusammenarbeit Geschichte ist, dass endlich bestimmte Forschungsfragen aus der Erfahrung heraus entwickelt werden können, die dann auch mit unserer Begleitung auch bearbeitet werden können. Das ist klasse. Das heißt, diese Kompetenz, der Kompetenzerwerb erfolgt sehr, sehr stark in der Spiegelung mit anderen. Also die Berufe stellen sich auf einmal Fragen, auf die sie alleine gar nicht gekommen wären. Ja.
Aber schon direkt in dem Austausch mit sowieso meinen Nachbar-Freundesdisziplinen sozusagen.
Genau, ja. Genau. Und vielleicht ganz kurz so zu dem Konzept. Es ist also sehr, sehr vorbereitet gewesen, dieser Studiengang, ist auch mit einer Modellkohorte gelaufen und ist durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, genau, gefördert worden in einem Programm, das hieß Aufstieg durch Bildung. Mhm. Also da ist eine große Entwicklungsarbeit, da ist die moderne Hochschuldidaktik drin und das Ganze wird gestützt eben über einen Verbund virtuelle Fachhochschule. Man muss sich ein Online-Studium anders vorstellen, als dass man nur auf den Knopf drückt und hat dann seinen Dozenten auf dem Schirm. Das ist völlig anders konzipiert, nämlich die Studierenden haben 10-Wochen-Module und haben in jeder Woche bestimmte Activities zu machen, in der Gruppe oder alleine. Und die stellen sie dann ein. Und ich als Lerncoach gucke mir an, was in dieser Woche Thema war im Studienbegleitheft. Und ich gucke mir an, wie sie es gelöst haben. Und dann schreibe ich eine Wochenzusammenfassung. Mhm. Das heißt, wir sind permanent im Kontakt, im Austausch neben den Webinaren. So heißen die, ja. Einmal die Woche und aufgezeichnet natürlich, so dass man nicht unbedingt um 19 Uhr dabei sein muss, sondern wann auch immer guckt, denn die Leute arbeiten ja zum Teil in Schichten. Mhm. Und natürlich treffen wir uns auch in Präsenz und das ist uns auch heilig. Also wir haben 4 Präsenzwochenenden von Freitag bis Sonntag und dann machen wir alles das, was dann doch online nicht geht, zum Beispiel Exkursionen zum gemeinsamen Bundesausschuss oder wo wir da überall hingehen, ja. In Berlin. Da ist Berlin natürlich eine tolle Plattform. Also ich bin froh, dass dieser Studiengang noch zur richtigen Zeit fertig war und mich brauchte und dass ich da jetzt meine Erfahrungen auch beitragen kann und meine Vernetzung beispielsweise auch.
Ja, und hört sich einfach mega zeitgemäß und zukunftsorientiert an. Also ich finde schon, ja. Das sind so die ersten beiden Überschriften, die ich dem irgendwie verpassen würde.
Genau, und wir beide haben uns ja kennengelernt bei eurem Innovationspreis vom, ja, Deutschen Verband der Ergotherapeuten, lustigerweise. Und wir haben im Moment auch gerade eine ganz, ganz tolle Resonanz, weil unsere ersten Absolventen tatsächlich wirklich auch Innovationspreise bekommen. Toll. Und das freut mich sehr.
Ja. Was würdest du jungen Fachkräften im Gesundheitswesen, die jetzt gerade so starten und in den Anfängen ihrer Karriere sind, raten, was sie ja tun sollten, was sie interessieren könnte? Was würdest du denen so mitgeben?
Nicht so leicht im Moment, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Aber eine zentrale Frage, die ich jeder engagierten Ergotherapeutin, jedem Physiotherapeuten oder sonst wie fragen würde, wie wichtig ist dir sozusagen diese fachliche Tiefe? Muss es ein Bachelor in Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie sein? Oder hast du auch Lust, dich akademisch breiter aufzustellen? Das wäre so die Frage. Und das kann Interprofessionalität sein, das kann ja auch Management sein, das kann Pädagogik sein oder wie auch immer. Also das ist eine zentrale Frage. Und im Laufe der Berufserfahrung ist das dann wahrscheinlich auch, wird sich das schwerpunktmäßig auch entwickeln. Und das, die andere Geschichte, die ich einfach nur sagen kann, du startest jetzt und wunder dich nicht, wo du in 20 Jahren stehst. Denn das wissen wir auch, dass sich eine Berufskarriere mosaikhaft jetzt sozusagen zusammenträgt. Und das ist eine Entscheidung jetzt für eine bestimmte Zeit.
Ja, das war ein sehr, sehr schöner Rat oder ein schönes Mitgebsel, glaube ich, an die jungen Studierenden und jungen Lernenden, weil das ja tatsächlich einfach so ist, dass sich das Leben lebt sich und da passieren Dinge, die man einfach ja auch oft nicht voraussehen kann. Von daher, da die Gelassenheit haben, sich darauf einzulassen.
Ja.
Das ist wirklich schön.
Und das Vertrauen, also das Vertrauen, dass es gut wird.
Ja. Mein Checkout ist immer die Frage oder eine typische Frage, die muss tatsächlich für jeden Podcast-Gast bei mir gleich. Und zwar, wie stellst du dir die Therapieberufe konkret in 15 Jahren vor?
Oh, damit habe ich mich sehr beschäftigt, in einem Beitrag auch für Dr. Med Mabuse mal, die Therapeuten zwischen Prekarisierung und Wachstum. Also ein Szenario ist, dass all das, was wir im Moment so wichtig finden und so weiter, auf einmal dann aber von Robotik und KI und so weiter übernommen wird oder von anderen Berufen oder vielleicht sogar auch Berufe, die entstehen. Also, dass wenn wir dran festhalten, das ist aber ganz, ganz wichtig und so muss es gemacht werden und so wurde es immer gemacht, dass wir uns damit im Weg stehen und dem Wandel irgendwie nicht die Aufmerksamkeit geben, die es bräuchte. Also auch an manchen Punkten auch mitzugehen. So. Also zwischen Prekarisierung, wir meinen, wir sind wichtig, aber spielen eigentlich immer mehr eine untergeordnete Rolle. So. Das ist ein Szenario. Und das andere ist, und das treibt mich seit über 20 Jahren, wir haben viel zu bieten. Wir haben ein unglaubliches Potenzial. Und die Karrierebestrebungen, die Akademisierung, die hat ein Ziel, den Beitrag der Therapieberufe deutlich zu machen für eine gesundheitliche Versorgung. Also so, das ist nicht der Selbstzweck, sondern das muss als Mittel zum Zweck gelten. Und in dem Spektrum haben wir wirklich große Potenziale und Wachstumschancen, also Multimorbidität, ein Leben mit Erkrankung und mit Behinderung, alltagsfähig und selbstbestimmt zu bleiben und empowered zu werden und so weiter. Das sind alles so Kernaspekte dieser therapeutischen Arbeit und die werden immer wichtiger und wir sind auch relevante andere, wie das die Psychologie oder die Sozialpsychologie sagt. Wir sind auch relevante andere für unsere Patienten. Das heißt, es wird immer wichtiger sein, die Informationen, die sie eh bei Dr. Google kriegen oder wie auch immer, mit ihnen auseinanderzunehmen und sie zu beraten und sozusagen eine Relevanzabschätzung mit ihnen zu machen. Das ist ein Punkt. Und vielleicht ganz zum Schluss auch noch so mein Forschungsthema ist im Moment die Verbindung der Therapieberufe mit der organisierten Selbsthilfe. Und auch da wird deutlich, dass wenn die Therapeuten sagen, da gibt es noch etwas und da finden sie vielleicht noch mal mehr Unterstützung für andere Fragestellungen, die hier in der Therapie dann doch nicht so den Raum haben, auch diese Mittlerfunktion in die organisierte Selbsthilfe, ohne die Therapie zu ersetzen, aber doch vielleicht zu ergänzen, auch das wird immer wichtiger. Also uns geht die Arbeit nicht aus, wirklich nicht, aber sie wird anders. Sie wird kooperativer, patientenorientierter, noch patientenorientierter oder zentrierter, klientenzentrierter und digitaler, ganz bestimmt. Und wir brauchen auch tatsächlich so ein paar Inkubatoren da, wo wir auch was ausprobieren dürfen. Also wirklich es mal anders zu machen. Ja.
Cool. Das ist eigentlich ein schönes Bild für in 15 Jahren. Also in 15 Jahren werde ich ja noch Therapeutin sein. Und ich glaube, wenn es so verlaufen wird, dann bin ich auch gerne noch in 15 Jahren
Und
Therapeutin.
mit den Genen, die ich habe, sprich 94-jährige Mutter, werde
Ja.
ich gucken, Jessica, was ihr
Ja.
macht. Genau.
Cool. Ich danke dir sehr für dieses Interview, für den Einblick in deine Arbeit, für den Einblick in dein Leben und einen Teil deines Lebens. Ich glaube, das macht wirklich, wirklich Mut und macht viele Menschen, die jetzt zugehört haben, optimistisch und ja, dass man einfach dranbleiben kann, dass man sich immer wieder neue Dinge ergeben und auftun und ja, dass auch immer wieder Perspektiven schafft. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Vielen Dank für dieses Forum. Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst, und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.